Ja, wie gehe ich mit negativen Gefühlen um? Ihr seht, negativ habe ich in Anführungsstriche gesetzt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Auch die sogenannten negativen Gefühle haben ihren Sinn. Ja, also die sind zwar unangenehm, deswegen könnte man auch sagen, Umgang mit unangenehmen Gefühlen. Denn ich meine, wer mag das von euch, wenn er Angst hat oder wenn er sich ekelt oder wenn er sich schämt? Ich vermute mal, das mag niemand. Trotzdem sind das wichtige Begriffe. Ich meine, wenn wir jemanden als schamlos bezeichnen, ist das kein Kompliment, oder? Und so ist das also hier mit unterschiedlichen Gefühlen. Beim letzten Mal, als wir das Thema hatten, da ging es ganz allgemein um Grundprinzipien, die da immer gelten. Das will ich heute nur ganz kurz nochmal zusammenfassen, für die einen zur Erinnerung, für die anderen, die nicht da waren, damit sie so grundsätzlich da mal eine Linie haben. Und dann wollen wir uns mal so einige Beispiele angucken, die wir da so haben. Also allgemein. Ich habe gesagt, Gefühle sind wie Alarmanlagen, wie ein Blaulicht auf einem Polizeiauto. Die signalisieren mir, hier ist was. Hier stimmt was nicht, hier ist was, wo ich aufpassen muss. Sie sagen mir nicht, was da ist. Beispiel war, ihr kommt in einen Raum, fühlt euch pudelwohl und könnt gar nicht sagen, warum eigentlich. Was ist das, dass ich mich hier so wohlfühle? Und umgekehrt genauso, ihr kommt in einen Raum rein und fangt an zu frieren, obwohl es 25 Grad hat. Da ist irgendwas in der Luft. Euer Gefühl sagt euch sofort, hier bin ich nicht zu Hause, hier fühle ich mich nicht wohl. Gefühle, ich habe mal die Zahl gelesen, ich weiß sie nicht mehr, es sind 10-mal, 100-mal, wesentlich schneller jedenfalls als unser Denken. Also unser Gefühl reagiert weitaus schneller als unser Gehirn. Von daher sollte man sie ernst nehmen, der zweite Punkt hier bei der Zusammenfassung des Allgemeinen nochmal, und nicht sofort danach handeln. Ja, also früher, wenn man im Busch unterwegs war und da kam ein Säbelzahntiger, da war es schon gut, sofort zu reagieren und nicht zu überlegen, was will der wohl von mir? Oder wir waren mal auf einem Segelboot unterwegs, so was mit Motor und Segel lief, und da meinte der Kapitän mal in der Diskussion mit jemand anderem, wenn der Maschinist rennt, dann denkt man nicht nach, dann rennt man hinterher. Also es gibt die wenigen Ausnahmen, aber ganz oft sagt mir das Gefühl ja gar nicht, was wirklich los ist. Es sagt mir, hier stimmt was nicht, aber was tatsächlich dahinter steckt, sagt es mir nicht. Und deswegen mal ein paar Beispiele. Ich habe Angst. Ja, und Reaktion, Reflex wäre Flucht oder Kampf, also Angriff oder Flucht. Ist heute aber nicht immer angemessen. Ja? Also wenn ein Schüler Angst hat vor dem Lehrer, Angriff oder Flucht, käme beides nicht so wirklich gut. Was mache ich also damit? Das Erste ist, ich muss prüfen. Ich muss also, ja, also vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten, war mal ein Schild, das hatte der Vater von einem Freund von uns an die Treppe vom Kinderzimmer zum Rest der Wohnung aufgehängt. Weiß nicht, was er damit sagen wollte. Man könnte hier auch sagen, vor der Reaktion Gehirn einschalten. Was macht mir hier eigentlich Angst? Ist das berechtigt? Ja, es gibt ja auch Situationen, wo ich Ängste habe, die sind gar nicht unbedingt berechtigt. Achso, vorneweg möchte ich eine Sache nochmal sagen, was ich hier jetzt so sage im Laufe der Predigt. Das gilt für Menschen, die an der Stelle gesund sind und Angst haben oder traurig sind. Das gilt nicht oder nur sehr begrenzt für Menschen, bei denen das krankhaft geworden ist. Ja, also die jetzt wirklich unter Panikattacken leiden, da kann ich vielleicht hier und da mal einen Schlenker hinmachen, aber das ist nicht Thema der Predigt. Thema der Predigt ist erstmal, wie gehen wir damit um mit gesunden Ängsten, mit gesunden Gefühlen. Wer da Fragen hat, nochmal, wenn das ins Krankhafte, ins Extreme geht, da können wir uns gerne nachher unterhalten, bin ich offen dafür. Aber das ist nicht in erster Linie, denn ich kam jetzt drauf bei berechtigt, bei Phobien zum Beispiel, also bei krankhaften Ängsten, kann derjenige diesen Punkt nicht mehr unterscheiden. Der hat Angst, Punkt. Und da gibt es oft keinen Anlass. Ja, also bei einer Phobie, bei einer krankhaften Angst, ich meine, ihr kennt das alles, eine Spinnenphobie, also in unseren Breiten kann eine Spinne keinem was tun. Aber wer da jetzt wirklich eine krankhafte Phobie hat, der hat nun mal Panik. Und dem zu sagen, oh, so ein harmloses Tierchen, das hilft dem nicht. Ja, das wäre ja jetzt der Punkt hier. Ist die Angst berechtigt? Ist die Spinne so groß? Ist die behaart? Dann wäre eine gewisse Angst berechtigt. Man sollte ihr aus dem Weg gehen. Es könnte sein, wenn die beißt, das könnte üble Folgen haben. Ist das so eine kleine Spinne, wie sie in unseren Breiten üblich sind? Drauftreten, wenn man will, oder wenn man Tierfreund ist, ein Glas drüber, Papierdeckel drunter und die Spinne raussetzen, was auch immer, die tut mir nichts. Ja, das ist keine reale Gefahr. Und da könnte man jetzt viele Beispiele nennen. Es ist also wirklich manchmal einfach diese Frage, ist die Angst eigentlich berechtigt? Oder wenn ich Angst habe vor einer Klassenarbeit und ich weiß aber, ich habe gelernt, ich kann das, dann ist die eigentlich nicht berechtigt. Wenn ich weiß, ich beherrsche nur die Hälfte des Stoffs, dann ist eine gewisse Unruhe durchaus angemessen. Wir haben zwar immer gesagt, Mut zur Lücke, aber das kann natürlich auch mal schiefgehen. Gilt natürlich für jeden Arbeitsprozess, gilt für alles, ist die Angst berechtigt oder nicht. Ja, oder im Studium, unsere Tochter hatte einen Prof, der hat sich einen Spaß draus gemacht. Er hat sich mit einer Kollegin, die haben sie einen Wettbewerb geleistet, wer lässt die meisten Leute durchfallen? Also so 80-90% fielen da in der mündlichen Prüfung durch. Manche sind gar nicht hingegangen, wenn sie gesehen haben, sie haben den als Prüfer, haben sie gleich auf die Wiederholungsklausur gelernt. Also das hat ja also keinen Sinn. Also da, wenn man den dann als Prüfer hatte, dann war die Angst berechtigt. Hatte man jetzt irgendeinen, war das nochmal anders. Aber es gibt Leute, die haben natürlich eine krankhafte Prüfungsangst. Denen hilft das hier ziemlich wenig. Also bitte jetzt auch nicht, wenn es euch nicht betrifft, aber diese Tipps, die ich hier gebe, bitte nicht an jemanden, bei dem das jetzt wirklich krankhaft ist. Dem hilft das nicht. Der braucht andere Schritte. Der braucht andere Hilfen. Also ist die Angst berechtigt? Kann ich was ändern? Ja, also wenn ich eine Prüfung habe, ich kann bis zu einem gewissen Maße, kann ich lernen. Also da kann ich was ändern an der Situation. Oder es gibt Situationen, da kann ich rausgehen. Es gibt Situationen, da kann ich einfach sagen, ich gehe in diese Situation nicht rein. Also wenn ich Angst habe im Supermarkt abends um 9 und ich bin nicht Verkäuferin, die jetzt da verpflichtet ist zu arbeiten, dann kann ich eben früher einkaufen gehen. Ja, also das kann ich ändern, das muss ich nicht so machen. Aber auch ein wichtiger Punkt ist, meine Ängste mit Jesus zu besprechen. Es gibt ja in der Bibel zwei Aussagen. Ihr kennt den Vers, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wobei der Satz nicht ganz trifft, denn eigentlich steht da, in der Welt wird es eng. In der Welt erlebt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Zum Thema Angst sagt Jesus, also schreibt Paulus dann, also es geht ja auch auf Jesus zurück, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe und der Besonnenheit und so weiter. Oder Johannes, in der Liebe ist keine Angst. Was heißt das jetzt? Ich habe aber Angst. Hat Klaus vorhin schon gesagt, es ist ganz normal, es hat sich ja, ich habe mich nicht umgedreht, aber ich nehme an, es hat sich keiner gemeldet, als er gefragt hat, wer hat noch nie Angst gehabt. Wir haben Angst. Es gibt einfach Situationen, da ist das so, da habe ich Angst. Wie kann ich also damit umgehen und was mache ich vor allen Dingen dann mit solchen Aussagen? Ja, in der Liebe ist keine Angst. Können Johannes ja mal fragen, wie er das gemeint hat, aber ich glaube, es ist gerade in der Angst ein wesentlicher Punkt, wirklich die Nähe Jesu zu suchen. Das ist übrigens ein Punkt, den ich nicht in dem Sinne, dann ist die Angst weg, aber den ich auch jemandem mit einer Phobie geben würde. Eine unserer Töchter, die hat eine Hundephobie, immer noch. Also wenn ein Hund in die Nähe kommt, vor allen Dingen, wenn er auf sie zuläuft oder wenn er bellt, dann ist Panik. Also ihr Mann hat schon einige blaue Flecken davon getragen, weil sie sich dann festgekrallt hat. Und wir hatten echt Angst als Kind, die rennt mal auf die Straße, wenn ihr auf dem Schulweg einen Hund begegnet. Und das ist also schon nicht mehr gesund, weil das ist schon ziemlich extrem. Und dann kam sie nach Hause und sagt, Jesus hat mich heute beschützt. Ich bin dem Hund begegnet, dann bin ich stehen geblieben und dann habe ich einfach gebetet, und der Hund ist vorbeigegangen und es ist nichts passiert. Ich meine, dass der Hund nicht gebissen hat, ist vielleicht kein Wunder. weil die meisten Hunde fallen nicht über kleine Kinder her. Aber dass sie keine Panik gekriegt hat, das war das Wunder. Ja, sie hat es also wirklich erlebt, trotz ihrer extremen, wirklich extremen Angst. Sie hat das in dem Moment mit Jesus angesprochen und konnte die Situation aushalten. Sie hatte trotzdem Angst. Sonst wäre sie ja nicht da so stocksteif und ich kann das, also ich war ja nicht dabei, aber ich kann es mir lebhaft vorstellen. Und im Stillen dann gebetet, aber da sie nicht in Panik losgerannt ist oder geschrien hat oder sonst irgendwas gemacht hat, sondern wirklich, zumindest äußerlich ruhig bleiben konnte, das war wirklich ein Geschenk in dem Moment. Und sie kam wirklich nach Hause und sagte, ich weiß, dass Jesus hilft. Ich habe die Erfahrung gemacht. Die Angst bleibt erstmal, aber ich kann anders damit umgehen. Und auch das Prüfen, also ich habe die Punkte kommen, prüfen und mit Jesus besprechen, die Punkte kommen bei anderen Gefühlen jetzt auch wieder. Und an vielen Stellen habe ich sie auch an erste Stelle gestellt. Bei der Angst habe ich das mit einem gewissen Grund, nicht von der Wichtigkeit. Wichtiger ist natürlich, mit Jesus zu besprechen, als selber zu prüfen. Aber ich habe das ja gesagt, mit Flucht oder Angriff. Bei Angst bin ich in der Gefahr, blitzschnell zu reagieren. Und da muss sofort dieses Stopp kommen. Ist das überhaupt jetzt angemessen, dass ich hier panisch rausrenne oder dass ich auf den losgehe, der gerade auf mich zukommt? Ist das angemessen? Deswegen ist das Prüfen wirklich hier, das muss ganz schnell einsetzen. In der Psychologie sagt man sogar der Gedankenstopp, ja, dass man sich innerlich wie so ein Stoppschild, Stopp, ich will jetzt hier nicht weitergehen. Und dann als zweiten Schritt dann tatsächlich, Herr, was ist das hier berechtigt? Was möchtest du? Wie soll ich hier reagieren? Was ist jetzt hier angemessen? Welche Reaktion ist hier angemessen? Mit Jesus drüber reden. Er ist der Erfinder der Gefühle und er weiß, wie ich sinnvoll jetzt auf dieses Gefühl reagiere. Und dann kann man, also jetzt nicht in der konkreten, akuten Situation, aber man kann auch manchmal mit Freunden drüber reden, sagen, du, ich habe da und davor Angst. Man kann ja auch helfen. Ich meine, ich finde das in Ordnung, wenn einer in der Ehe eine Spinnenphobie hat und der andere nicht, dass der eben den anderen dann ranholt. Du, da ist eine, kannst du die entsorgen? Ist ja erstmal eine Lösung. Und Rina hat auch überlegt, ob sie mal therapeutisch was gegen ihre Hundeangst macht. Hat sie bisher nicht, weil sie sagt, ich kann ja gut leben so. Wenn ich jetzt merke, das greift über auf andere Lebensbereiche, dann wird es irgendwann kritisch. Und der Witz ist, sie wohnt jetzt in einem Haus, in dem gibt es einen Hund und der gehört ihren Freunden. Und mit dem Hund kann sie inzwischen. Trauer. Auch da habe ich das mit Jesus besprechen, nicht an erster Stelle stehen, sondern erstmal zulassen. Es ist ja immer so eine Gefahr bei unangenehmen Gefühlen, dass man die verdrängt. Also ich bin da drin Weltmeister. Unangenehme Gefühle einfach wegzudrücken, einfach zu verdrängen. Und das ist das Verkehrteste, was man machen kann. Also bin ich leider Weltmeister in einer Disziplin, die absolut schädlich ist. Denn das hilft nichts. Ich meine, in einem ganz akuten Moment, wenn ein lieber Mensch gestorben ist und womöglich noch plötzlich, dann muss ich funktionieren und dann ist Verdrängen für eine begrenzte Zeit vielleicht sogar ein lebensnotwendiger Mechanismus, ja, dass ich nicht die volle Wucht auf einmal abkriege, sondern das erstmal ein bisschen wegschiebe. Ist ja auch meistens, man muss sich dann um ganz viel Organisation kümmern und solange man das noch kann, kann das sogar ein Segen sein. Es ist eine gewisse Ablenkung. Auch da ist jeder anders, jeder tickt da ein bisschen anders. Manche kriegen nichts mehr auf die Reihe. Ist dann auch die Frage, wie kann man solchen Leuten helfen? Hat mal jemand erzählt, da ist eine Bekannte gekommen, und die hat sich vorm Schuhregal auf den Boden gesetzt, hat erstmal vor allen Dingen die guten Schuhe geputzt, die man eventuell dann für eine Beerdigung braucht. Und indem die einfach gemacht hat, einfach mal mit ganz praktischen Dingen angefangen hat, ist die trauernde Frau plötzlich, also da war ein Mann noch relativ jung gestorben, die Kinder waren noch klein und alles. Und in dem Moment, wo diese Freundin da auf dem Fußboden sah und einfach Schuhe geputzt hat, ist die Witwe dann auf die Idee gekommen, Moment mal, ja, was kann ich denn machen? Und hat dann auch wieder angefangen. Die war vorher völlig geflasht, völlig außer außer Kontrolle, hätte ich beinahe gesagt, also konnte gar nicht mehr richtig agieren. Und das ist okay. Ja, nur durch das Beispiel ist sie gekommen. Also in dem ersten Moment, gerade bei heftigen Sachen, ist die Verdrängung sogar ein Segen, würde ich sagen. Aber dann kommt der Punkt, wo ich das zulassen muss. Ich bin traurig. Und das ist okay. Das ist wichtig. Wäre doch komisch. Also es gibt ja Kulturen, die tanzen auf einer Beerdigung. Also die machen da richtig ein Fest draus. Das kann irgendwann kommen. Und ganz vorsichtig, kann man das vielleicht auch zulassen, dass man sich irgendwann an Gutes erinnert und auch an diese Perspektive. Also ein Freund, der hat mal erzählt, sein Bruder ist tödlich verunglückt. Die waren in den Bergen unterwegs mit dem Vater und die beiden Brüder mit Skiern. Und der eine stürzt ab, der andere stürzt noch hinterher, überlebt aber, weil er an einem Baum hängen bleibt. Und der Vater musste dann die Nerven haben, in Ruhe runterzuklettern und zu gucken, was mit seinen beiden Jungs ist. Der zuerst abgestürzt ist, war tot. Der dann hinterher wollte und dabei auch noch abgestürzt ist, hat überlebt. Das war der uns das erzählt hat. Und dann sagt er, dann standen sie in der Küche und waren vollkommen fertig. Und auf einmal sagt so der Freund, der beste Freund des Verunglückten, eigentlich sind wir doch Egoisten. Der ist doch jetzt bei Jesus, dem geht's doch gut. Aber das konnte nur ein Betroffener sagen. Das kann ich nie oder nur ganz vorsichtig als Außenstehender sagen. Also was ich oft sage, ist, beides ist wahr. Ja, es ist ja wahr, wenn er mit Jesus hier gelebt hat, dann ist er jetzt bei Gott. Es ist richtig, die Aussage ist wahr. Aber es ist genauso wahr, dass er uns jetzt fehlt und dass er aus unserem Leben rausgerissen ist und dass man da diesen Schmerz fühlt und diese Trauer fühlt. Beides ist da. Aber man kann sich, also das ist das Gute im Voraus, aber auch man kann sich an gute Zeiten erinnern, was man miteinander erlebt hat und so weiter. Auch da gilt mit Jesus drüber reden, über das Gute, aber auch über die innere Leere. Über dieses Loch. Ich habe früher gerne gebetet, wenn ich für Trauernde gebetet habe, Herr, fülle du diese Leere, dieses Loch aus. Das tue ich schon lange nicht mehr. Warum? Dieses Loch bleibt. Und es wäre auch nicht gut, wenn das ausgefüllt würde. Es ist eher heute mein Gebet, dass ich sage, Herr, hilf demjenigen damit zu leben. Und sein Leben jetzt ohne diesen Menschen neu zu gestalten. Aber ich bete nicht mehr, nimm das Loch weg. Denn das wäre ja, als wenn man den Menschen vergisst. Ja, aber wirklich mit Jesus drüber reden, über die schönen Zeiten, die man mit einem Menschen gehabt hat. Es gibt ja auch Trauer über Sachen, aber da kann man das Ganze in abgeschwächter Form einfach übertragen. Ja, auch Trauer über eine verlorene Heimat zum Beispiel. Da gilt das natürlich auch. Trauer über eine zerbrochene Freundschaft. Da gelten im Grunde dieselben Prinzipien, auch wenn es meistens nicht ganz so heftig ist. Wut, da habe ich definitiv an erster Stelle bei Jesus rauslassen. Ihr kennt den Satz, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Heißt ja, bearbeite ihn zeitnah. Was nicht immer heißen muss mit dem Betroffenen. Ja, also auch da habe ich schon Beispiele erzählt, wo ich sehr dankbar war in einem Fall, dass ich gar nicht die Chance hatte, es zeitnah zu machen. Ich habe denjenigen nicht erwischt. Ich war sowas von geladen, aber ich habe ihn nicht, ich habe beinahe gesagt, vor die Flinte gekriegt, aber so ungefähr war es. Ja, also ich hätte geschossen aus allen Rohren. Und inhaltlich, sachlich auch noch berechtigt. Ja, das ist ja, also Wut, hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ist ja nicht grundsätzlich unberechtigt. Ja, in demselben Zusammenhang steht ja ein Vers vorher, wenn du zürnst, sündige nicht. Das heißt, der Zorn an sich ist nicht die Sünde. Zorn ist, Gefühle sind niemals Sünde. Was ich daraus mache, das kann Sünde sein. Ja, wenn ich als verheirateter Mann mich in eine andere Frau verliebe, ist das erstmal noch keine Sünde. Wenn ich dem aber nachgebe und was mit ihr anfange, dann ist es Sünde. Ja, aber nicht das Gefühl ist die Sünde, sondern die Tat, die dann aus dem Gefühl werden kann. Und ihr Männer, vor allen Dingen die, die noch nicht verheiratet sind, es hat uns mal ein Dozent gesagt, ihr glaubt doch nicht, wenn ihr verheiratet wären, wären alle anderen Frauen hässlich. Ja, wir haben damals auch gelacht, inzwischen weiß ich, er hat recht. Natürlich gibt es die Gefahr, dass meine Gefühle da auf Abwege geraten. Das ist aber noch nicht die Sünde. Sünde ist es dann, wenn ich dem dann nachgebe. Ja, dann ist es Ehebruch, dann ist es Schuld. Aber zurück zur Wut. Die Wut an sich ist noch keine Sünde. Aber da ist es jetzt wirklich wichtig, mit Jesus drüber zu reden. Ja, die Wut an sich ist noch keine Schuld. In vielen Fällen ist sie ja sogar berechtigt. Aber das, was ich aus der Wut tue, und da sind wir nun wirklich manchmal sehr, sehr schnell. Es gibt zwei Situationen, wo ich im Dienst mal wirklich ausgeflippt bin. In beiden Fällen habe ich mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen, dass ich einen blauen Fleck in der Handfläche hatte und die anderen am Tisch dermaßen zusammengeschossen sind. Also in 30 Jahren zweimal, das ist nichts, was mir regelmäßig passiert, aber da haben mich Leute dermaßen provoziert und bevor ich da irgendwie drüber beten, drüber nachdenken oder sonst was konnte, batsch. In einem Fall bin ich auch im Rückblick noch der Meinung, die Reaktion war angemessen. In dem anderen Fall schäme ich mich im Rückblick. Scham kommt auch noch als Thema. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich muss in dem Moment meine Wut bei Jesus rauslassen. Denn da muss ich mir keine Gedanken machen, finde ich jetzt den richtigen Ton oder die richtigen. Da darf ich es so zeigen, wie es mir gerade zumute ist. Der hält es aus. Dann muss ich prüfen, ist meine Wut berechtigt? Ja, ich habe ja gesagt, in den zwei Beispielen, in den zwei Fällen, wo mir das passiert ist, im einen würde ich immer noch sagen, das war berechtigt. Beim zweiten Mal, in dem Moment, wo ich ein bisschen mehr die Zusammenhänge verstanden habe, würde ich sagen, nein, da war meine Reaktion unangemessen. Und eben die Wut auch nicht berechtigt. Nur, was ich eben gesagt habe, die Schnelligkeit von Gefühlen und Denken. Das Gefühl ist nun mal um einiges schneller. Ist meine Wut angemessen? Kann ja sein, dass es berechtigt ist, dass ich verärgert bin, aber dass ich jetzt auf 180 bin, ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Und auch die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich? Bin ich vielleicht selber verantwortlich für die Situation? Also ich bin auch gelegentlich wütend auf mich selber. Aber es gibt auch Situationen, wo ich denke, der andere ist schuld und erst wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, denke ich, naja, ich habe zumindest einen eigenen Anteil dran. Kennt ihr nicht, oder? Ist immer der andere schuld, oder? Ja, genau. Gerade dann ist es also wichtig, mal zu prüfen, könnte es sein, dass ich selber auch einen Anteil dran habe, dass es so ist, wie es ist. Und dann angemessen reagieren. Und das geht oft erst, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat. Vielleicht auch mal zwei. Also man sollte es nicht zu lange aufschieben, weil dann wird aus Wut Bitterkeit, das habe ich jetzt hier nicht als Beispiel, weil es eigentlich nur aus einem falschen Umgang mit Trauer und Wut entsteht. Wenn wir Trauer und Wut gut bearbeiten, muss es nicht zur Bitterkeit kommen. Wenn es schon zur Bitterkeit gekommen ist, dann haben wir vorher irgendwas im Bereich Trauer und Wut nicht ordentlich bearbeitet. Und dann kann man auch die Schleife nochmal zurückdrehen und kann dieselben Punkte hier nochmal andenken. Aber wenn ich so ein bisschen von der Palme wieder runtergekommen bin, dann kann ich angemessen reagieren. Während wenn ich da oben noch auf der Palme sitze, ich sage da gerne, da kann ich nur mit Kokosnüssen werfen. Da kriege ich kein vernünftiges Gespräch hin. Vielleicht seid ihr da anders, vielleicht könnt ihr, selbst wenn ihr wirklich auf 180 seid, der Blutdruck sonst wo, jenseits von Gut und Böse und knallroter Kopf und ihr könnt immer noch ruhig und sachlich reden, ich kann's nicht. Ja, ganz ehrlich, und deswegen ist es besser, ich kläre das erstmal mit Jesus. Da darf ich mit hochrotem Kopf und rumbrüllen und was auch immer, was wonach mir gerade ist, Jesus hält das aus. Und der schlägt auch nicht einfach jähzornig dann zurück oder sonst irgendwas. Der hält mir vielleicht mal einen Spiegel an. Findest du nicht selber lächerlich, wie du dich gerade auffühlst? Ja, also müsst mal gucken, wie Gott dann auf Hiob reagiert. So gegen Ende des Buchs Hiob. Finde ich immer wieder gut. Kann uns ein ganz großes Vorbild sein. Aber er wird immer liebevoll reagieren. so wie ich es in dem Moment brauche. Und wenn er mir geholfen hat, wieder auf den Teppich zu kommen, dann sollte ich tatsächlich auch versuchen, die Situation zu klären, soweit das irgendwie geht. Scham. Wie gesagt, ich habe das ja eben gesagt, wenn wir sagen, der ist schamlos, dann ist das definitiv kein Kompliment. Das heißt, uns ist schon bewusst, dass Scham ein wichtiges Gefühl ist, dass das eine wichtige Funktion hat. Ja, dass ich mich schämen würde, hier vorne so zu predigen, wie ich auf die Welt gekommen bin, ist vollkommen angemessen. Ja, das wäre nicht angemessen, das so zu machen. Und dass mich die Scham, vielleicht auch die Angst, dass ihr also nur noch lachen würdet oder schreiend rausrennen oder was auch immer, vielleicht wäre das eine Mischung aus Scham und Angst. Das ist was Gesundes, dass wir uns an bestimmten Stellen schämen. Und ich habe mal gelesen irgendwo, dass Scham das intensivste Gefühl ist, zu dem wir fähig sind. Noch intensiver als Angst. Und wenn wir fragen, warum, wird gelogen. Das mag manchmal Angst sein, ja, die mich zum Lügen bringt, Angst vor den Konsequenzen. Ich glaube aber sehr oft ist es auch Scham. Ich schäme mich für das, was ich verbockt habe, wenn ich das jetzt vorgehalten kriege. Und deshalb lüge ich, um aus der Situation rauszukommen. Ich glaube, dass also 5 Kinder, die lügen, haben 6 verschiedene Motive. Ja, also es ist nicht immer gleich. Und bei Erwachsenen sind es wahrscheinlich eher 10 Motive, bei 5 Lügnern. Aber ich glaube, dass Scham ein starkes Motiv an der Stelle ist. Wie kann ich darauf reagieren? Wirklich auch wieder mit Jesus reden. Also es gibt ja Dinge, die kann ich vermeiden. Ich kann vermeiden, hier vorne unbekleidet zu predigen. Oder? Also das tue ich ja auch in der Regel oder habe ich bisher noch immer getan. Es gibt Situationen, da kann ich das ganz klar vermeiden. Und vielleicht ist sogar Scham da eine Hilfe, dass ich mich in der Regel einigermaßen sozial konform verhalte. Also angemessen verhalte, da kann Scham durchaus was Positives bewirken. Aber da, wo jetzt was passiert ist und ich schäme mich einfach nur, da ist es auch wieder wichtig, dass ich drüber bete. Auch da ist sicher wieder Prüfen angebracht. Ist das berechtigt? Ja, es gibt ja Leute, die schämen sich einfach hier vorne zu stehen. Wenn die jetzt also mal hier vorne eine Ansage machen sollen oder womöglich sogar eine Moderation oder eine Predigt, dann schämen die sich einfach und ich kann nicht so reden wie der oder der. Werden die Leute überhaupt verstehen, was ich rede? Und in vielen Fällen ist es überhaupt nicht berechtigt. Gibt es dafür gar keinen Grund. Da Angst zu haben, sind wir wieder bei der Angst, oder sich zu schämen, sondern ganz oft kann man einfach sagen, du kannst das. Und manchmal hilft das, ich habe irgendwann gelernt, also inzwischen ist das besser, aber am Anfang war ich auch sehr nervös, wenn ich vorne gestanden habe. Und irgendwann habe ich mitgekriegt, die Leute merken es nicht. Das ist wahrscheinlich meine Begabung zum Verdrängen. Das hat dazu geführt, dass die Leute nicht gemerkt haben. Ich bin davon einen Heldentod gestorben, innerlich. Und es hat keiner gemerkt. Die Leute haben nachher gesagt, du warst ja so ruhig. Und ich habe gedacht, na, wenn ihr wüsstet. Aber in dem Moment, wo ich dann begriffen habe, die Leute merken es nicht in dem Maße, wie ich das fühle, ging es mir besser. Und siehe da, Scham und Angst wurden weniger, Nervosität wurde weniger. Manchmal hilft das. Ja, ist es berechtigt, dass ich mich hier schäme? Gegen wem ist es eigentlich berechtigt? Ja, also es gibt Situationen, Momente, also wenn ich mit meiner Frau alleine bin, da schäme ich mich für vieles nicht, wo ich mich hier durchaus schämen würde. Ja, und es ist ja immer die Frage, muss ich mich hier jetzt schämen? In diesem Rahmen oder darf ich hier der sein, der ich bin, ohne mich dafür schämen zu müssen? Nochmal, auch die Scham ist ein Alarmzeichen. Und es kann mir signalisieren, du hast gerade was gemacht, oder jedenfalls du bist selber unbewusst der Meinung, du hast was gemacht, was nicht angemessen war. Oder du siehst irgendwie aus, es ist nicht angemessen. Ja, voller Pickeln, was weiß ich, entstellt. Und muss, ne, wirklich mal zu prüfen, muss ich mich dafür schämen? Das Gefühl soll mich dazu bringen, zu prüfen. Das ist die Funktion des Gefühls. Ja, also Klaus hat ja die berechtigten Angst, die lebensrettend sein können, eben benannt. Ist es angemessen, mich auf die Straße zu stellen und zu versuchen, einen Panzer anzuhalten, jetzt in der Ukraine? Oder ist es berechtigt, dass ich Angst habe und vielleicht doch lieber zur Seite gehe? Die Angst, das Gefühl, bringt mich dazu, über die Situation nachzudenken. Sollte. Also in der Regel. Und das gilt hier auch für die Scham. Und wenn es nötig ist, dann unter Umständen das einfach mal zu bekennen, zu benennen, das wirkt entlastend. Eine der besten Vorträge über Geistesgaben habe ich gehört von einem pensionierten Prediger vor Jahren. Was ich am meisten in Erinnerung habe, ist so ein großer Kaffeefleck auf seiner Hose. Ich weiß auch noch vieles von dem, was er inhaltlich gesagt hat. Wenn ich über das Thema rede, fließt vieles davon noch ein, auch noch nach vielen Jahren. Aber wenn ich an die Situation zurückdenke, und der hatte einfach keine weitere Hose mit und es war ihm beim Abendessen passiert, was wollte er machen? Ohne Hose zu predigen wäre noch peinlicher gewesen. Und also musste er sich mit seinem schönen großen Kaffeefleck auf der Hose da vorne hinstellen. Und er hat das kurz angesprochen, hat das erklärt und dann hat er seinen Vortrag gehalten. Hätte er jetzt so getan, als wenn nichts wäre, dann hätten wir die ganze Zeit über den Fleck nachgedacht. Es war also gut, kurz zu sagen, so und so ist es. Und dann ist er zum Thema übergegangen. Und das ist mit Scham an bestimmten Stellen, ist es einfach so. Ja, also Dörte hatte eine OP auch an der Ohrspeicheldrüse und hatte danach ein halbes Jahr abnehmend eine ziemliche Gesichtslähmung. Ich bin jetzt nochmal über Fotos gestolpert, die wir damals gemacht haben. Sie wollte, glaube ich, dass ich die lösche. Auf jeden Fall werde ich sie niemandem zeigen. Und es hat nicht viel gefehlt. Vielleicht eine Woche oder irgendwas und das wäre ein Dauerzustand gewesen. Ja, also heute sieht man fast nichts mehr. Ich weiß es und da weiß ich noch so ganz Kleinigkeiten, die geblieben sind, aber in der Regel sieht man nichts mehr. Und es hätte ja auch anders kommen können. Und dann ist es, und damals ist sie ist in keinen Gottesdienst mitgegangen und so weiter, weil sie sich auch geschämt hat. Aber manchmal ist es dann so, dass ich das einfach ansprechen und aussprechen kann. Das und das ist mir passiert und jetzt ist das eben so. Ich schäme mich zwar, aber ich finde es trotzdem wichtig, unter Leute zu gehen. Irgendwann hat sie es ja auch wieder gemacht. Das kann entlasten, dass man einfach sagt, so ist es. Ja, ich denke, ihr kennt Leute mit Sprachstörungen, mit irgendwas. Manchmal ist es einfach eine Sache, ich spreche es kurz an. Ich sage es einfach mal kurz. Und dann wissen die Leute, müssen sich keine Gedanken machen, sondern können weitergehen. Ist natürlich eine Frage, also dieser letzte Punkt ist eine Frage des Vertrauens. Kann der andere damit umgehen oder reagiert er dann noch blöder auf die Erklärung? Leider gibt es immer auch Menschen, auf die man in so einer Situation verzichten könnte, die damit einfach nicht umgehen können. Und das macht es dann für den natürlich noch schwerer. Ja, warum fällt es mir leichter, meine Schuld vor Gott zu bekennen? Da bin ich mal nicht einer Meinung mit Bonhoeffer. Bonhoeffer hat gesagt, naja, was seid ihr denn für Christen? Vor Gott bekennt ihr eure Schuld und vor Menschen nicht. Also war ein Plädoyer für die Beichte. Und da würde ich ihm widersprechen. Bei Gott weiß ich nämlich, dass der mir vergibt. Bei Menschen bin ich mir da manchmal nicht so sicher. Es ist leider so. Also man sollte das drüber reden, vielleicht mal da probieren, wo ich wirklich Vertrauen habe und nicht gleich in der ganzen Öffentlichkeit. Ein Gefühl, das beim letzten Mal gefehlt hat, das aber auch eine große Rolle spielt, ist Ekel. Dabei gibt es Dinge, vor denen ekelt sich so ziemlich jeder. Ja, also wenn auf dem Brot plötzlich so ein schöner Schimmelpilz wächst, dann mag es bestimmte Biologen geben, die finden das faszinierend. Die Mehrzahl von uns wird es eklig finden. Oder jemand hier, der es nicht eklig findet? Traut er euch jetzt nur nicht? Oder? Wobei das natürlich auch eine Keine falsche Scham, sagt der Klaus. Also es gibt Dinge, vor denen ekelt sich so ziemlich jeder. Es gibt andere Dinge, da ist das unterschiedlich. Auch das wieder, es ist ein Gefühl, ja, also dass wir uns zum Beispiel vor dem Schimmel auf dem Brot ekeln, hält uns davon ab, es zu essen, und das ist nur gesund, weil schimmeliges Brot zu essen, zumindest solange man Alternativen hat, ist nicht sinnvoll, denn das ist giftig und ungesund und so weiter. Aber, also wer wirklich Hunger hat, der hat auch schon schimmeliges Brot gegessen, also deswegen sage ich, solange es Alternativen gibt. Dann auch wieder zu prüfen, ist das berechtigt? Es mag ja auch sein, dass ich mich vor Dingen ekle, die nicht berechtigt sind. Also wenn mir jemand begegnet, der einen extremen Hautausschlag hat, das kann ein Hinweis auf eine ansteckende Krankheit sein, dann ist es sinnvoll, Abstand zu halten. Ganz klar. Es kann aber auch sein, dass das einfach was völlig Harmloses ist, und dann kann ich mit jemandem ganz normal umgehen. Ja, oder wir hatten mal eine Frau im Chor, die war im ganzen Gesicht vernarbt. Die hatte halt wahrscheinlich Windpocken oder eine andere Pockenart gehabt. Die Pocken waren weg, aber die Narben waren da und wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens. Man guckt erstmal seltsam, aber dann stellt man fest, ich muss mich davor nicht ekeln und man kann eine ganz normale Beziehung aufbauen. Überhaupt keine Frage. Ist das berechtigt? Ja, selben sind wir auch wieder bei Tieren, ja. Man kann sich vor einer Spinne ekeln oder Angst davor haben, je nachdem, wie man da reagiert. Man kann aber auch sagen, na, die fängt die Mücken weg, die mich sonst piesacken würden. Die ist mir herzlich willkommen. Denn die Tiere, die die frisst, die würden mich sonst ärgern. Ist also Ekel berechtigt? Finde ich nicht, aber ich weiß, dass der andere zu anderen Ergebnissen kommt. Ich rede nicht von den Großen. Ja? Also ich war mal in Berlin in einem Zoo, die haben da ein Insektenhaus und dann stand da Vogelspinne und ich habe die erst nicht gesehen. Auf einmal habe ich die entdeckt, ja? Wie gesagt, dann so groß und fast Arme, wie ich Finger habe und Beine und die so schön behaart, wäre nicht das, was ich mir als Haustier halten würde. Ja, also das hat eigentlich schon zu prüfen gehört. Aber dann auch prüfen, wie kann ich das überwinden? Also bei Dingen, die im Kühlschrank leben, würde ich einfach sagen, wegschmeißen, brauche ich mich nicht mehr zu ekeln. Kann ich dem aus dem Weg gehen? Ja, aber wenn wirklich, es gibt ja das Problem, dass Menschen etwas an sich haben, was bei uns solche Gefühle auslegt. Abwehr, Ekel. Die sind erstmal arm dran sowieso, aber meine Erfahrung ist, wenn ich solche Menschen kennengelernt habe, dann war das Gefühl weg. Das war so eine erste Reaktion dann. Ich meine, ich bin dem jetzt nicht 1000 Mal begegnet, aber das war meistens so eine erste Reaktion. Und das ist ja auch wieder der Sinn, den dieses Gefühl hat, erstmal einen Moment vorsichtig zu sein. Könnte ja was Schädliches sein. Aber wenn ich die Menschen dann kennengelernt habe, habe ich oft festgestellt, das sind ganz, ganz wertvolle Menschen. Und deswegen auch, wie kann ich das überwinden? Zum Beispiel, indem ich, wenn das jetzt Menschen betrifft, eine Krankheit, irgendwas Äußerliches, indem ich sie kennenlerne. Ganz einfach. Muss ich gerade da Zeit investieren und Nähe suchen und denjenigen kennenlernen und plötzlich spielt das überhaupt keine Rolle mehr, weil ich feststelle, was der Mensch mitbringt, ist weitaus mehr, als jetzt im Moment vielleicht für mich abschreckend ist. Und ich meine, ich habe gesagt, vielleicht in meinem Leben 2, 3, 4 Mal so Leuten begegnet, wo ich so reagiert habe. Wenn wir die Krankenschwestern unter uns mal fragen würden, ich glaube, die kennen da ein bisschen mehr. Ja, die könnten da ein bisschen mehr erzählen von Dingen, die erstmal überhaupt nicht erfreulich sind, wo erstmal solche Reaktionen kommen können und wo man dann aber feststellt, das ist eben nicht nur eine Eiterbeutel, die da im Bett liegt, sondern das ist ein Mensch. Und das ist vielleicht sogar ein wunderbarer Mensch. Auf jeden Fall ist es ein Mensch, den Gott liebt. Ja, die Reaktion ist erstmal richtig, ja, dass ich aufpasse. Und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Und was man bei allen Gefühlen, wir sind durch, auch wenn es jetzt, ja, es ist ein bisschen zu lang geworden, aber es war Teil 2 einer Predigt. Ich wollte jetzt nicht noch eine dritte draus machen. Was durchgängig ist, es ist immer gut zu prüfen und wirklich drüber zu beten. Und ich habe Beten jetzt nicht als irgendeine Formel oder so ein magisches Ritual, sondern deswegen habe ich ja in der Regel auch nicht Beten geschrieben, sondern mit Jesus drüber reden. Beten heißt, ich komme mit dem Problem und halte es Jesus hin. Ich komme mit dem Gefühl und halte es Jesus hin. Und sag, hilf mir, damit angemessen umzugehen. Und wenn es mich tatsächlich behindert, wenn es aus dem gesunden Rahmen rausläuft, also bei Ängsten, also krankhafte Ängste, krankhafte Trauer wären ja dann entsprechend Depressionen und solche Sachen, dann muss ich natürlich auch Hilfe suchen, da brauche ich andere, da brauche ich auch wirklich fachliche Hilfe und die gibt es. Auch dafür können wir Gott dankbar sein, dass es da Ärzte und Therapeuten gibt, die helfen können, auch Seelsorger, die einen begleiten können, aber wirklich gut mit den Dingen umzugehen. Die Gefühle selber sind nicht das Problem. Das Problem ist meine Reaktion, wenn sie falsch ist. Und deshalb lasst uns damit weise umgehen. Und ihr könnt ja jetzt mal unter diesem Aspekt Gefühle bewusst diese Karwoche leben. Ja, also was haben wir da an Gefühlen? Heute ist Palmsonntag, da war Stimmung in Jerusalem. Halleluja, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, du Sohn Davids. Hosianna heißt ja, hilf mir. Also hilf uns, du Sohn Davids. War natürlich gemeint, befreie uns von den Römern und so weiter. Dann an Karfreitag, kreuzige ihn. Übrigens meiner Meinung nach nicht dieselben Leute. Es wird immer gesagt, erst haben sie so geschrien, dann so. Ich bin der Meinung, das waren nicht dieselben Leute. Aber das ist ein anderes Thema. Ganz starke Gefühle. Jesus, Angst, dass er Blut schwitzt. Wäre ja mal spannend, jetzt zu überlegen, warum hat Petrus Jesus verleugnet? Hat er sich geschämt, zu dem zu gehören, der da gerade vor Gericht steht? War es Angst, dass sie ihn gleich mitkreuzigen? Wir werden es natürlich nie hundertprozentig auflösen können, oder? Aber könnte man sich mal Gedanken machen, welche Gefühle haben ihn denn da getrieben? Und dann die Osterfreude. Also ich glaube, diese Tage, das waren die extremsten Gefühle, die es auf dieser Welt gibt, die Menschen da durchgemacht haben. Aber ich hoffe, es kann euch in der einen oder anderen Situation helfen, gut mit Gefühlen umzugehen. Und lasst uns noch zusammen beten. Herr, du hast uns Gefühle gegeben, damit wir uns von ihnen warnen lassen, damit wir uns von ihnen aufmerksam machen lassen. Und ich danke dir dafür. Du weißt aber, dass wir ganz oft auch falsch oder unangemessen auf diese Gefühle reagieren. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir mehr und mehr angemessen reagieren, dass wir in einer guten Art und Weise auf diese Gefühle reagieren. Und hilf uns da, Schritt für Schritt dazu zu lernen, uns von dir auch leiten zu lassen. Amen.